Deutschlandfunk Nova. Update mit Rahel Klein.
Christian Lindner war sehr optimistisch.
Ich gehe aber davon aus, 2023 Bubatz legal.
Ja gut, also fast, ne? 2024 Bubatz legal. Jedenfalls in Teilen und wenn das jetzt alles so wie geplant weitergeht. Der Bundestag hat heute sein Go gegeben zum Cannabis-Gesetz. Wie emotional die Debatte war und was das jetzt bedeutet, das schauen wir uns gleich an. Und wir sprechen auch über die hier. Krähen, die sammeln sich nämlich seit einiger Zeit auf einem Fußballplatz in Lübeck, was dazu führt, dass der Regionalligist dort nicht aufs Spielfeld kann. Hat bisher kein einziges Punktspiel dieses Jahr machen können. Die Hintergründe dazu hört ihr hier. Und wir schauen auch heute wieder in die Ukraine, 2 Jahre nach dem Beginn des großflächigen russischen Angriffskrieges. Es ist Freitag, der 23. Februar. Ich bin Rahel Klein. Kommt gut ins Wochenende.
Deutschlandfunk Nova.
Die Tribüne voll mit unter 20-Jährigen, das sieht man auch nicht alle Tage im Bundestag. War heute so und das hatte vermutlich was mit dem zu tun, worüber abgestimmt wurde. Es ging ja um die Teillegalisierung von Cannabis. Der Bundestag hat das Go gegeben.
Abgegebene Stimmkarten waren 637. Mit Ja haben gestimmt 407, mit Nein haben gestimmt 226, Enthaltungen gab es 4. Der Gesetzentwurf ist damit angenommen.
So, Tina Howard aus unserem Nachrichtenteam hat das Ganze mitverfolgt. Wie war denn die Aussprache dazu heute noch?
Überraschend amüsant. Also ich habe tatsächlich mehrmals laut gelacht.
Wirklich?
Das hätte ich heute Morgen, als das Thema verteilt wurde, auch nicht gedacht.
Echt?
Ja, also es ging los mit dem Abgeordneten Axel Möhr von der CDU, die ja geschlossen dagegen gestimmt hat. Der meinte, ja, also in Richtung Karl Lauterbach, und was machen Sie, Herr Gesundheitsminister, der Sie uns ja gern vor Salz und Zucker warnen. Sie geben bis zu 50 Joints am Tag zum Konsum frei und eine Abgeordnete ruft so rein, aber die sind ohne Salz und Zucker.
Man muss dafür vielleicht dazu wissen, dass Karl Lauterbach seit vielen Jahren gar kein Salz ist.
Ja, genau,
ne?
Der ist da großer Verfechter davon, genau, und warnt halt wirklich immer vor zu viel Salz, zu viel Zucker. Ne?
Ja.
Was ich auch amüsant fand, Stefan Pilsinger von der CSU, der hat erstmal sehr deutlich gemacht, dass er nichts von der Legalisierung hält.
Und wenn Sie vom Jugendschutz sprechen und das Cannabis den Jugendlichen leichter zugänglich machen, dann ist das lächerlich. Sie versündigen sich an der Jugend unseres Landes.
Und dann gab es eine Zwischenfrage aus der FDP-Fraktion an ihn.
Ich bin sehr froh, dass Sie auch als Experte auf die Gefahren von Cannabiskonsum hinweisen. Ich möchte aber nicht verhehlen, dass ich etwas gefunden habe. Ein Artikel aus der Münchner Abendzeitung, dessen Passage ich aus dem Wahlkampf 2017 gerne kurz zitieren würde. Stefan Pilsinger, CSU-Kandidat, hat sich für seinen Wahlkampf vom Giesinger Bräu ein eigenes Pilz brauen lassen. Der 30-Jährige ist aber niemand, der Gesundheit wegen zu allzu großem Verzicht raten würde. Man muss sich auch mal was gönnen, schließlich lebt man nur einmal.
Ich verstehe, warum du es sehr unterhaltsam heute gefunden hast. Es ist aber zwischendurch wahrscheinlich auch wieder ernst geworden, oder?
Ja, klar, auf jeden Fall. Also das Thema, das hier der CSU-Abgeordnete ja eben auch angesprochen hatte, Alkohol ist erlaubt und Cannabis nicht, das war immer wieder dran. Zum Beispiel auch hier beim linken Abgeordneten Atish Gürpiner, der sich an die Konservativen im Bundestag direkt gewandt hat.
Betreutes Trinken ab 14 Jahren halten Sie für eine großartige Idee. Alkohol, Süßigkeiten und Kippen in der Quengelzone in jedem Supermarkt nebeneinander passt in Ihre Welt. Auf dem Oktoberfest jedes Jahr schön Oktoberfest, Flohzirkus und Kotzzügel anschauen, jawohl. Die Bundeswehr darf an die Schulen, damit die Kinder mal auf Panzern rumspielen können. Aber Cannabis bringt unsere Kinder um. Das ist so dermaßen daneben, so dermaßen unehrlich, so dermaßen falsch.
Okay, also das war schon eine sehr emotionale Angelegenheit.
Ja, auf jeden Fall. Und gerade diese Tatsache, dass die Gruppe der 18- bis 25-Jährigen, die jetzt schon zu den meisten Konsumenten zählt, dass die in Zukunft eben noch leichter an Cannabis rankommen soll, hat für Aufregung gesorgt. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sagt dazu, ja, die Zahl der Konsumenten ist in den vergangenen 10 Jahren genau in diese Altersgruppe gestiegen und zwar um 100%, also richtig krass. Und das aber eben trotz des Verbots, was es ja bis jetzt gibt.
Ich werde immer gebeten zu sagen, wieso denn dann, wenn bis 25 das Gehirn wächst, weshalb legalisiert man dann ab 25 nicht? Weil wir dann gerade die besonders gefährdete Gruppe der 18- bis 25-Jährigen dem Schwarzmarkt überlassen wird. Das ist eine Scheinlösung. Damit würden wir das Problem nicht lösen.
Also, ne, das ist quasi sein Punkt. Schwarzmarkt heißt keine Kontrolle über das, was da angeboten wird, keine Kontrolle über Beimischungen, über extrem hohe THC-Werte. Aber da hält der CDU-Abgeordnete Axel Müller dagegen. Der sagt auch, gut angebautes Cannabis führt zu Hirnschädigungen, wenn man zu viel davon konsumiert.
Das ist wie mit dem Bier. Das wird auch nach dem deutschen Reinheitsgebot gebraut. Aber wenn man 10 Flaschen täglich davon konsumiert, ist das schädlich. In meiner langen Zeit als Strafrichter habe ich vielen Menschen kennengelernt. Ja, das ist legal, aber es ist trotzdem schädlich.
Gut, also ich glaube, wir können festhalten, das Thema ist sehr emotional. Mhm. Es gibt sehr, sehr unterschiedliche Sichtweisen darauf. Fakt ist aber, Bundestag hat zugestimmt. Jetzt muss das Ganze noch durch den Bundesrat. Was passiert, wenn das, so wie es jetzt geschrieben ist, da durchgeht?
Also ab 1. April darfst du unterwegs 25 Gramm zum Eigenkonsum dabei haben. Du darfst 3 Pflanzen und bis zu 50 Gramm zum Eigenbedarf in der Wohnung haben. Und es kann dann ab Juli, also ein bisschen später im Jahr, auch in Anbauvereinen gemeinsam angebaut werden. Frühere Verurteilungen wegen Besitz oder Eigenanbaus sollen überprüft und gegebenenfalls gelöscht werden. Und der Konsum für unter 18-Jährige bleibt aber verboten. Und die Strafen für Menschen, die Cannabis an Kinder und Jugendliche verkaufen, die werden erhöht.
Nach einer sehr emotionalen Aussprache hat der Bundestag heute der Teillegalisierung von Cannabis zugestimmt. Die Infos dazu kamen von Tina Howard aus unserem Nachrichtenteam. Danke.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Der Krieg Russlands gegen die Ukraine hat ganze Familien auseinandergerissen.
Drei meiner Söhne sind schon an der Front. Seit 2 Jahren. Einer sogar seit 2014. Ich habe insgesamt 7 Söhne, 3 an der Front und 2 haben den Einberufungsbescheid bekommen. Einer ist gestern zur Musterung gegangen.
Das sagt eine Frau in einem Dorf im Westen der Ukraine. 2 Jahre sind seit Beginn des Großangriffs Russlands auf die Ukraine vergangen und ein Ende ist nicht in Sicht. Die Ukraine braucht mehr Soldatinnen und Soldaten und viele Menschen haben den Eindruck, dass vor allem Menschen auf dem Land eingezogen werden. Unsere Korrespondentin Rebecca Barth ist in der Westukraine unterwegs gewesen, hat mit vielen Menschen dort gesprochen. Rebecca, es gibt jetzt ja im Westen der Ukraine aktuell keine schweren Kämpfe, aber von dort werden viele Männer für den Kriegsdienst eingezogen. Das berichten dir ja viele Familien, dass sie den Eindruck auch haben. Was macht das mit diesen Orten und den Menschen dort?
Ja, das sagen die Menschen immer wieder, dass man ja eigentlich ganz weit weg ist von der Front und sehr selten auch dort Angriffe mit Raketen und Drohnen hat, also auch dort nur in den größeren Städten, nicht auf dem Land. Aber die Menschen haben mir gesagt, also wir merken den Krieg hier schon, vor allem eben, wenn die Toten und wenn die Verletzten zurückkommen. Und das sind sehr viele. Wir haben keine offiziellen Zahlen. Wir können das mit Zahlen nicht belegen. Aber ich bin dort rumgereist in der Region, in verschiedenen Dörfern gewesen. Und die Menschen sagen das überall, so wie die Frau es eben beschrieben hat, die wir gehört haben. Und eine Frau hat mir auch gesagt, ja, dass sich die Menschen regelrecht vor ihr verstecken. Denn sie hat die Aufgabe, diese Einberufungsbescheide auszugeben, weil sie eben weiß, wo die Menschen wohnen, wo man sie sozusagen abgreifen kann. In den kleinen Dörfern kennt man sich. Und sie sagte, ja, die Menschen verriegeln wirklich Haus und Hof vor ihr und verstecken sich.
Wie läuft das denn überhaupt ab? Also wie rekrutiert die ukrainische Armee überhaupt die Wehrfähigen?
Es gibt Einberufungszentren, die jetzt unbedingt reformiert werden sollen, so heißt es hier. Und die sind eben auch der Grund, weswegen das teilweise so chaotisch läuft. Denn hier kritisieren sehr viele Menschen, dass diese Einberufungszentren alte sowjetische Strukturen haben und ineffektiv arbeiten. Und die Ukraine hat ein Problem. Sie weiß, die Behörden wissen häufig nicht, wo die Menschen tatsächlich wohnen. Denn sie wohnen nicht unbedingt da, wo sie auch gemeldet sind. Das ist hier relativ weit verbreitet und normal, aber es führt natürlich dazu, dass man nicht einfach irgendwie die Post nach Hause schicken kann, weil man nicht weiß, ob man die Person, die da einberufen werden soll, tatsächlich auch dort antrifft. Und deswegen passiert es häufig auch auf der Arbeit in staatlichen Betrieben. Da kann man dann einsehen, wer arbeitet in diesem staatlichen Betrieb und dann werden die Menschen teilweise ja auf der Arbeit besucht.
Und du hast ja mit vielen Menschen auf dem Land im Westen der Ukraine gesprochen. Haben die das, du hast schon gesagt, die haben das Gefühl, da werden ja besonders viele vom Land auch eingezogen. Haben die insgesamt das Gefühl, dass es dabei gerecht zugeht? Klingt ja eher nicht so.
Nee, also das ist genau die große Frage und auch ein großes Thema hier in der Ukraine. Wie kann man denn das gerecht gestalten? Aber der Staat steht da vor einem nun sehr großen Problem. Wenn man es mal zynisch ausdrückt, dann kostet die Mobilisierung Geld. Ein Soldat muss versorgt werden, der muss ausgebildet werden, der muss trainiert werden, der braucht Waffen, eine Ausrüstung, das alles kostet. Und es gibt einige, die sagen, und es wird auch hier überlegt, ja, soll man das vielleicht nach Steuerklassen sozusagen, also nach Einkommen irgendwie regeln, dass diejenigen, die viele Steuern zahlen, ausbleiben von der Mobilisierung, weil man die eben braucht. Das ist natürlich etwas, was sich für viele überhaupt gar nicht fair anhört. Aber die Ukraine hat einfach das Problem, dass sie nicht genug Geld hat, um das allein finanziell zu stemmen.
Wehren sich die Menschen denn dagegen und auch gegen dieses Gefühl, dass das nicht gerecht vonstatten geht?
Also es gibt Proteste von Angehörigen, die ihre Männer vor allem seit fast 2 Jahren an der Front haben. Die sagen, also jetzt sind mal andere dran. Das ist nicht gerecht. Es kann ja wohl nicht sein, dass hier mein Mann 2 Jahre im Schützengraben sitzen muss und andere nicht. Es gibt natürlich Männer, die auch das Land verlassen haben, was illegal ist. Ab Volljährigkeit dürfen Männer das Land nicht mehr verlassen. Trotzdem geschieht es natürlich. Es gibt Leute, die sich verstecken, aber ganz grundsätzlich hat die Ukraine, so sagen Experten, immer noch ein enormes Wehrpotenzial. Laut aktueller Regelung wird man ab dem 27. Lebensjahr mobilisiert, also da ist noch Platz sozusagen nach unten. Und da sagen auch die Experten, also wir brauchen eigentlich die Männer, die ja Mitte, Anfang 20 ist, die sind am fittesten. Und an der Front haben wir aber häufig ältere Männer und die bekommen dann Probleme tatsächlich ja mit Rücken, Knien. Die Ausrüstung ist sehr schwer. Es sind wirklich auch körperlich sehr harte Kämpfe, die man da teilweise führt.
Es sieht für die Ukraine aktuell nicht besonders gut aus. An der Front 2 Jahre nach Beginn des Großangriffs, sehen die Familien gerade noch einen Sinn darin, ihre Männer für diesen Krieg ja auch zum Teil dann zu opfern?
Nun, der Sinn besteht darin, dass es keine Alternative gibt. Das ist hier den allermeisten Menschen klar. Man muss sich weiter verteidigen. Verhandlungen sind zum aktuellen Zeitpunkt keine Option, weil Russland sie nicht möchte. Wladimir Putin hat es vor kurzem noch einmal gesagt. Er hat seine Kriegsziele hier in der Ukraine aus seiner Sicht noch nicht erreicht. Das heißt, man muss sich weiter verteidigen. Aber es ist natürlich mental schwer. Die Menschen verstehen nun, dass das so schnell offenbar nicht vorbei sein wird und dass man doch sich darauf einstellen muss, dass dieser Krieg noch lange Zeit dauern wird. Und das ist sehr, sehr schwer, vor allem, wenn man jetzt keine Unterstützung oder weniger Unterstützung aus dem Westen bekommt und der russischen Armee eigentlich ja kaum mehr etwas hat, um sie aufzuhalten, ihnen etwas entgegenzusetzen.
Seit 2 Jahren läuft der großflächige Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Und wir sprechen diese Woche mit ganz vielen Menschen darüber, was dieser Krieg für Auswirkungen hat, was er für die Menschen vor Ort bedeutet. Und heute haben wir es mit unserer Korrespondentin Rebecca Barth gemacht. Sie war in der Westukraine auf dem Land für uns unterwegs. Danke dir, Rebecca.
Danke euch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Der Regionalligist 1. FC Phoenix Lübeck. Der konnte in diesem Jahr noch kein einziges Punktspiel bestreiten, weil er nicht auf den Platz kam. Zu schlechtes Wetter ist ein Grund dafür. Ein anderer Grund sind Krähen. Hunderte von ihnen belagern seit Wochen immer wieder das Spielfeld, hacken Löcher in den Boden und machen Fußballspielen damit unmöglich. Was da los ist, darüber habe ich mit Uta Maria Jürgens gesprochen. Sie ist Psychologin und kümmert sich beim NABU um die Koexistenz von Menschen und Rabenvögeln. Frau Jürgens, was wollen die Krähen da auf dem Fußballfeld?
Also sehr wahrscheinlich wollen die Krähen dort nach Nahrung suchen. Mhm. Normalerweise würden sie früher mal auf Wiesen gegangen sein. Das ist die Kulturlandschaft, an die die Krähen angepasst sind. Aus der Berichterstattung bisher geht für mich nicht hervor, welche genaue Art es ist. Aber ich nehme an, dass es Saatkrähen sind, weil das auch zu der Anzahl am besten passt. Die sind gerne zu mehreren unterwegs. Und die haben eine Strategie, dass sie mit ihrem Schnabel in den Boden ein bisschen eindringen und Grassoden so ein bisschen antesten, ein bisschen rumstochern. Und sie suchen nach Nahrung. Wenn sie jetzt die Wiesen nehmen, da gab es früher sehr viele Engerlinge, also Käferlarven, Regenwürmer, Schnecken, die sich so ein bisschen tiefer im Gras verstecken und an die man natürlich gut rankommt auf diese Weise mit dem Schnabel, wie die Rabenvögel einen haben. Und das versuchen sie wahrscheinlich auch dort auf dem Fußballfeld, wahrscheinlich nicht mit besonders viel Erfolg.
Ja, ich wollte gerade sagen, also man fragt sich ja dann schon, warum gehen die nicht auf irgendwie andere Wiesen? Warum belagern die seit Wochen immer genau diesen Fußballplatz? Finden die sonst nichts mehr zu fressen, ne?
Also das ist ein großes Problem, was wir sehen bei verschiedenen Vogelarten, betrifft nicht nur Rabenvögel, dass durch die Veränderung in der Agrarlandschaft, die wir in den letzten Jahren, Jahrzehnten hatten, viele Vögel auf den Feldern oder auf den Wiesen, die es ja auch immer weniger gibt, ja, da gibt es die normalen Nahrungsgründe gar nicht mehr. Und dann weichen die aus. Und das sind zum Teil Stadtparks, das sind zum Teil offene Wiesen in bewohntem Gebiet. Oder eben auch, kann auch mal ein Fußballfeld sein.
Und Sie haben jetzt eben gesagt, dass diese Art von Krähen oft zu vielen unterwegs ist, in Schwärmen. Warum sind das dann direkt so viele? Also weil da sind ja wirklich Hunderte dann da auf dem Platz.
Ja, das ist eine Überlebensstrategie. Saatkrähen, die benutzen eher die Strategie, in der Gruppe unterwegs zu sein, um sich gemeinsam auch vor Fressfeinden zu schützen. Und das ist im Grunde so ein großer Familien- und Freundschaftsverbund, der dann durch die Lande zieht. Und das kann ziemlich beeindruckend sein, wenn man die an einem Ort sieht. Und dann kommen gleich auch in den Medien gerne so Worte wie Plage oder ein Krähengeschwader. Also das ist so ein spontaner Eindruck, den wir haben. Jetzt werden wir hier von Krähen überrannt. Dabei sieht es allgemein um die Vogelwelt in Deutschland und auch bei den Rabenvögeln gar nicht so rosig aus. Und nur weil wir viele auf einmal sehen, heißt es nicht, dass es besonders viele gibt.
Jetzt überlegt sich der Fußballclub natürlich trotzdem, wie kriegt man die Krähen langfristig wieder von dem Spielfeld runter, damit die da wieder Fußball spielen können? Was wäre denn eine vogelfreundliche Variante, um die Krähen da vielleicht so ein bisschen von dem Feld fernzuhalten? Was würden Sie empfehlen?
Also es wäre jetzt sehr unseriös, ohne genaue Kenntnis der örtlichen Gegebenheiten da eine Empfehlung abzugeben. Grundsätzlich die vogelunfreundliche Methode der Bejagung ist nicht wirksam und würde in diesem Fall ja auch gar nicht ziehen, weil das ja mitten im bewohnten Gebiet ist. Eine vogelfreundliche Alternative wären natürlich verschiedene Arten von Vergrämung. Was ganz wichtig ist, dass es keine Traditionsbildung gibt. Das heißt, dass die Krähen sich nicht auf einen Ort einschießen. Und Vergrämungen, das wird häufig, werden zum Beispiel Schreckschussanlagen aufgestellt, ist natürlich auch begrenzt wünschenswert dort an diesem Standort. Vielleicht könnte man mit Störungen durch Drohnen arbeiten, aber da gibt es natürlich auch enge Limitierungen. Mhm. Es gibt Möglichkeiten, die aber, wir es ganz, ganz oft bei Beratungen sehen, nur dann greifen, wenn es wirklich auch Alternativen gibt. Grundsätzlich bekommen wir natürlich solche, in Anführungszeichen, Störenfriede wieder in die Feldflur, wenn wir dort gute Bedingungen schaffen. Also das, was man überall tun kann, jede Grünfläche in ihrem ökologischen Wert bewahren, die man bewahren kann, dann ist es auch aussichtsreich, Krähen von einem Standort zu vertreiben. Die haben ja selber keinen Spaß da. Sie sehen das auch auf den Bildern. Da halten immer welche Wache. Die rechnen auch damit, dass jederzeit was passiert. Es ist Menschengebiet. Die wären auch lieber woanders. Also muss man Alternativen schaffen. Das ist erstmal die Grundlage.
Sagt Uta Maria Jürgens vom NABU. Herzlichen Dank, Frau Jürgens, für Ihre Einschätzung.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es ist ein Name, den ihr spätestens ab dem Sommer ständig hören werdet. BYD. Denn der chinesische Autohersteller ist der Sponsor der Fußball-Europameisterschaft, löst damit Volkswagen ab. Ja, und diese Entwicklung soll nach dem Wunsch des Unternehmens auch so weitergehen. BYD hat große Pläne, ist jetzt schon der größte E-Autobauer der Welt. Aber bisher spielten Deutschland und Europa als Markt keine so große Rolle. Das ändert sich ab jetzt. Gerade sind tausende Autos auf dem Weg nach Deutschland. Anfang März kommen die in Bremerhaven an. Und was wir also über BYD wissen sollten, darüber haben wir mit unserer Korrespondentin in Shanghai, mit Eva Lambi-Schmidt, gesprochen. Eva, BYD steht international ja für Build Your Dreams. Was für Träume haben die denn für Deutschland, für Europa?
Also ganz kurz, unter die Top 5 der bestverkauften Automarken in Europa und in Deutschland zu kommen.
Okay, also das ist kein bescheidenes Ziel, sondern ja, signalisiert schon vollen Angriff, oder?
Ja, schon. Also BYD ist sehr ambitioniert, hat konkrete Pläne, will seinen Marktanteil in Europa ausweiten. BYD hat ja jetzt in Europa auch eine erste Fabrik geplant, wo das Unternehmen künftig in Ungarn E-Autos für den europäischen Markt herstellen will. Und außerdem baut BYD jetzt seine eigene Logistik aus. Also hat ein eigenes Transportschiff, nämlich die BYD Explorer Number One. Die ist ja jetzt auf dem Weg nach Bremerhaven. Das ist aber auch erst der Anfang. Also BYD will eine ganze Flotte von 8 Schiffen aufbauen, die dann Autos in alle Welt transportieren sollen. Und das soll Kosten sparen beim Transport. Und das Unternehmen könnte dann eben auch unabhängig von den Verfügbarkeiten und den Preisen von Frachtschiffen seine Autos verschiffen. Ist also unabhängiger und flexibler. Das ist so der Plan von BYD.
Und von welchem Zeitraum sprechen wir da? Also wie schnell will sich das Unternehmen in Europa ausbreiten?
Mittelfristig will BYD in Europa einen Marktanteil von 5-10% erreichen. Und da ist halt die Frage, was genau heißt das eigentlich? Das wurde jetzt nicht bekannt gegeben. Aber man versteht ja so darunter eine Zeitspanne von bis zu 5 Jahren. Also der Wettbewerb ist jetzt und nicht jetzt auf lange Bank hingeschoben, sondern das findet jetzt unmittelbar in den nächsten Jahren statt, dass BYD, so ist das zumindest der Plan des Unternehmens, in Europa und in Deutschland mehr konkurrieren will. Und ob das gelingt, ist da eine andere Frage. Aber man sieht das ja jetzt auch schon, dass BYD präsenter wird. Also es entstehen in deutschen Städten immer mehr BYD-Autohäuser. Vielleicht hat das ja auch schon der ein oder andere mal gesehen, in Köln oder in Stuttgart zum Beispiel. Aber auch in vielen anderen Städten. Und das Ziel ist, so sagt BYD, dass jeder in Deutschland so ein Autohaus in der Nähe haben soll, so dass man nur 30 Minuten Fahrt bis dahin braucht. Und genau das gehört eben mit zur Strategie dazu, für BYD präsenter zu werden. Und dazu muss man aber auch sagen, dass es jetzt nicht so ist, dass BYD schon viele Autos in Deutschland verkauft hat. Also insgesamt wurden von verschiedenen Herstellern in Deutschland im letzten Jahr 2,8 Millionen neue Autos zugelassen und von BYD sind da weniger als 4.000 mit dabei. Also das ist noch nicht so viel vom Anteil her.
Wer steckt denn überhaupt hinter dem Konzern BYD?
Das ist BYD-Gründer Wang Chuanfu, das ist ein Chemiker, der es aus der Forschung bis zum Milliardär geschafft hat. Und BYD war erst bekannt gewesen für seine wiederaufladbaren Batterien, hatte also erst gar nichts mit Autos zu tun gehabt. Und erst 2003 wurde die Autosparte gegründet. Und ja, Wang Chuanfu hat sich dann gedacht, 2003, dass man doch mit den Batterien auch eigene Autos bauen könnte. Und das hat er eben dann kombiniert. Aber nicht nur. Ich muss auch dazu sagen, BYD ist ja nicht nur bekannt oder groß geworden als Automarke durch E-Autos. Das ist jetzt kommt jetzt auf dem europäischen Markt so an, weil BYD ja vor allem E-Autos, aber jetzt auch ein Plug-in-Hybrid anbietet. Aber in China ist BYD mit der ganzen Palette groß geworden, also mit Verbrennern, auch mit Plug-in-Hybriden und dann eben auch den Elektroautos.
Sagt unsere Korrespondentin in Shanghai, Eva Lambi-Schmidt. Wir haben über BYD gesprochen, chinesischen Autohersteller, der immer weiter auf den deutschen und europäischen Markt drängt und der auch die Fußball-EM dieses Jahr sponsort, statt VW vorher. Danke, Eva.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es ist mega nervig, nachts aufstehen zu müssen, den Schlaf unterbrechen zu müssen, weil man aufs Klo muss. Und wenn das mal passiert, weil man am Abend 3 Bier getrunken hat, okay. Aber wahrscheinlich kennen viele von uns das auch so, ohne 3 Bier. Und ForscherInnen haben jetzt einen möglichen Zusammenhang ausgemacht. Unter Serien-Binge-WatcherInnen gibt's offenbar besonders viele Nachtspinkler. Was dahinter stecken könnte, damit hat sich Deutschlandfunk Nova-Reporter Stefan Beuting heute beschäftigt.
Der Weg von der Couch zum Klo beträgt oft nur wenige Meter. Und genauso kurz scheint die Verbindung zwischen unserem Binge-Watch-Verhalten und dem Phänomen Nykturie.
Genau, das hat tatsächlich eine Studie herausgefunden.
Volker Wittkamp, Urologe. Auf Instagram schreibt er als Doc Intro über solche und ähnliche Zusammenhänge oder eben Nicht-Zusammenhänge. Wer binge-watcht, leidet jedenfalls, sagt eine aktuelle Studie, mit 48%iger Wahrscheinlichkeit eher unter nächtlichen Pinkelunterbrechungen. Aber wie bitteschön hängt das genau zusammen, dieses abendliche Bingen und das nächtliche Pinkeln?
Also das Binge-Watchen oder lange Fernsehgucken am Abend, das führt nicht automatisch zum häufigen nächtlichen Wasserlassen, sondern wahrscheinlich ist es so, dass das Kollektiv, also Leute, die das eher machen, dass die wahrscheinlich auch andere Probleme haben.
Die StudienautorInnen hatten ausführliche Gesundheitsdaten von knapp 30.000 Personen. 15.000 von denen waren betroffen von Nykturie. Die wurden dann gefragt, wie viel sie im Schnitt schauen. Am Ende konnten die Forschenden anhand einer Gruppe von gut 13.000 Menschen sagen, viel Bingen und viel Pinkeln, das korreliert. Doch wie Wittkamp schon sagt, hier fängt das Rätsel ja eigentlich erst an. Was könnten Binge-WatcherInnen denn möglicherweise tun oder nicht tun, was ihr nächtliches Pinkeln wahrscheinlicher macht?
Das heißt, sie bewegen sich weniger, sie haben erhöhtes Risiko für Diabetes, sie trinken vielleicht auch dabei vermehrt Flüssigkeit. Kennt jeder, wenn man abends noch zwei Flaschen Bier trinkt oder auch alkoholfreies Bier oder sonst was, muss man nachts auch öfters auf Toilette. Man ernährt sich vielleicht allgemein ungesunder. Also das können die Ursachen sein.
Bei älteren Menschen hat jede oder jeder Zweite mit Nykturie zu tun. In der Altersgruppe 20 bis 40 ist es immerhin jede oder jeder Fünfte. Wird das nächtliche Pinkeln zur Norm? Könnte was Ernsthaftes dahinter stecken, sagt Volker Wittkamp.
Es kann natürlich auch sein, dass so eine Nykturie für Diabetes oder Herzerkrankungen steht. Und das sollte man auch abklären lassen. Denn die Nykturie an sich ist nicht das Schlimme, aber es kann halt auch dann andere Organe betreffen.
Nächtlicher Pinkeldrang ist möglicherweise ein Symptom für etwas Organisches. Und wenn er zur Norm wird, ist er längst ein Problem.
Gerade empfindliche Menschen, die nachts aufstehen und die dann vielleicht nicht wieder gut einschlafen können, die vielleicht auch schon so ein bisschen veranlagt sind, vielleicht so depressiv sich Sorgen machen, ja, die grübeln dann weiter und dann können sie nicht schlafen, dann ist man tagsüber müde.
Eine dänische Studie spricht von einem Rückgang der Produktivität durch Nykturie von 24%. Stürze, Knochenbrüche, Tod, demnach alles wahrscheinlicher. Dabei gilt natürlich, es muss auch gar nichts Schlimmes dahinter stecken. Es kann aber deine Lebensqualität einschränken. Um die Sache zu beheben, kann es helfen, das eigene Leben und die eingeschliffenen Gewohnheiten mal genauer unter die Lupe zu nehmen.
Also ich hatte das tatsächlich auch mal eine Zeit lang. Ich trinke keinen Alkohol mehr. Seitdem ist das wirklich auch sehr viel besser geworden. Und so geht es vielen Leuten im Freundeskreis, dass, wenn das Ganze einmal ist, das einen vielleicht noch nicht so stört. Aber ein-, zweimal, da hat man schon dran zu knabbern.
Ja, und das kenne ich auch. Dieses standardmäßig nachts aufstehen, mindestens einmal, häufig zweimal. Vor 3 Jahren habe ich dann mal die Bierchen weggelassen, nicht mehr nach 22 Uhr gearbeitet. Stress, sagt Wittkamp, ist ein Faktor. Also bewusst vorm Schlafen runterkommen, entweder durch Tagebuch schreiben oder eine kleine Yoga-Übung. Alles so kleine Tipps in Sachen Schlafhygiene und dann seltener mal eine Mitternachtspizza. Und so wurde bei mir aus der nächtlichen Pinkelnorm eine Durchschlafnorm.
Mittlerweile schlafe ich wirklich wie ein Baby und ich gucke sehr gerne abends noch im Bett ein paar Folgen, gerade Succession. Ja, das können auch 2-3 Mal sein und schlafe danach wunderbar ein und durch. Das heißt, ich würde es jetzt auch nicht sehr verteufeln, aber wenn man da empfindlich ist, dann sollte man da mal nachschauen. Ja, aber das heißt jetzt nicht, dass man sich mal ab und zu Binge-Watchen nicht gönnen darf.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.